Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch heute Morgen wieder zu unserer Versammlung. Und ich möchte auch diese Versammlung unter den Namen Jesu Christi stellen, zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Und ein wesentliches Wesensmerkmal unseres Gottes und auch Jesu Christi ist ja die Liebe. Er selbst ist ja Liebe. Und dazu möchte ich aus dem 1. Korinther 13 ein paar Verse lesen. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie trägt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir haben in den letzten Tagen in der Morgenandacht aus dem Buch Die Gnade ist erschienen von Otto Stockmeier einen Teil einer Andacht gelesen. Da ging es um den Jakob und da kam eine Aussage zum Tragen, die mir sehr hängen geblieben ist. Wir kennen ja alle so dieses geflügelte Wort, wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott auch nicht. Und es ist ja für viele letztendlich auch eine Begründung oder eine Aussage dafür, dass Gott mit seinen Geschöpfen nicht zum Ziel kommt. Er scheitert letztendlich am Willen des Menschen. Und in dieser Morgenandacht kam folgende Aussage von dem Otto Stockmeier, die ging so, dass wenn der Mensch nicht warten will, sprich, wenn er seine eigenen Wege vorantreiben will, wenn er seinen Eigenwillen durchsetzen will. Also wenn der Mensch nicht warten will, dann wartet Gott. Und es passt im Grunde genommen in diese Vorstellung, wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott auch nicht zu seinem Ziel kommen. Aber dieser Satz geht weiter. Dann wartet Gott. Und es ist letztendlich Ausdruck seiner Liebe, wenn er wartet. Wenn er mit dem Gericht verzieht. Und Gott wartet so lange, bis der Mensch sich müde gerannt hat. Und das ist ein Erziehungsweg, der aus seiner Liebe heraus entspringt, dass unser Herr uns unsere eigenen Wege gehen lässt, bis wir eben müde werden. Und dann kann er durch seine Liebe in uns Veränderung bewirken. Und das hat der Jakob, das war ja als Beispiel aus dem Alten Testament, ist er hergenommen worden, der Jakob und auch der Abraham, gerade die Erzväter, haben ja auch immer ihre eigenen Wege gewählt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Beim Abraham hat Gott 14 Jahre oder 12 Jahre, glaube ich, waren es, gewartet, einfach geschwiegen. Und ich möchte uns das als Ermunterung sagen, wenn wir müde werden in unseren eigenen Wegen, dann kann Gott mit seiner Liebe erst da anfangen, an uns zu wirken, wenn wir uns voll und ganz auf ihn stützen und wenn wir uns wieder zu ihm hinwenden. Wenn wir letztendlich seinen Willen suchen und wenn wir letztendlich seine Liebe suchen. Denn wenn wir in eigenen Wegen unseren eigenen Willen leben wollen, dann ist es von unserer Seite aus nicht von dieser Liebe geprägt, sondern letztendlich eine Ablehnung ihm gegenüber. Und das kam in dieser Andacht sehr schön zum Ausdruck, für jede Lebenslage, egal wo wir jetzt gerade drin stecken, dass uns der Herr von ganzem Herzen liebt und dass seine Liebe manchmal Wege geht, die eben hart sind oder die nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. Und die Liebe, ein Wesensmerkmal, was ich ja gelesen habe aus 1. Korinther 13, ist, dass sie alles trägt. Und das ist ein Merkmal, das mir nicht zu eigen ist, dieses alles tragen, sprich in der Geduld zu warten, bis der andere eben so weit ist, dass er empfänglich ist für das, was Gott reden möchte. Das kann ich ja auch eben auf mich beziehen, dass ich manchmal einfach auch nicht warten will, sondern meinen eigenen Weg gehen möchte. Und dann wartet Gott so lange, bis ich hörfähig werde und er mir das sagen kann. Eine Liebe, die eben vollkommen ist, die bringt uns der Herr entgegen und die hat er in unsere Herzen ausgegossen. Das möge der Herr auch heute wieder schenken, dass seine Liebe zum Ausdruck kommt und dass wir auch von dieser Liebe verändert werden, dass wir sie erfassen, dass wir sie erkennen und dass wir sie in unserem Leben umsetzen lernen. Einmal für uns ganz persönlich in Bezug auf Gott, aber dann auch hin zu den Mitmenschen und zu denen, die uns der Herr einfach in den Weg stellt. Ja, der Herr möge seinen Segen auch heute Morgen dazu geben. Ich möchte beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass deine Liebe grenzenlos ist und dass sie in Jesus Christus zum Ausdruck gekommen ist. Eine Liebe, die das Kostbarste, das Wertvollste, das Einzige gegeben hat. Und Herr Jesus, du bist aus Liebe auch diesen Weg gegangen für uns, damit du uns hineinnehmen kannst in die Gemeinschaft des Vaters. Wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du diesen Weg der Niedrigkeit, den Weg des Opfers, der Hingabe gegangen bist. Und darin dürfen wir diese Liebe erkennen. Ja, wir können sie nur so weit erkennen, wie du es uns aufschließt. Und es ist nötig, dass du durch den Heiligen Geist unser Verständnis weitest und dass du uns deine Gedanken erkennen lässt. Wir wollen dir danken, dass du uns in diese Liebe mit hineinnimmst. Ja, du hast uns teilhaben lassen an dieser Liebe. Und so sind wir auch verbunden als Glieder deines Leibes, eben ausgegossen durch den Heiligen Geist mit dieser Liebe. Wir wollen dir danken, dass du auch diese Liebe den Kindern zukommen lässt, die nebenan sind, dein Wort hören. Und du hast sie auch von Herzen lieb. Ich bitte dich, dass du auch den Samen in ihren Herzen aufgehen lässt, dass sie von dieser Liebe erfahren, dass sie diese Liebe auch lernen weiterzugeben, auch in jungen Jahren schon. Und wir wollen dir all die anbefehlen, die jetzt heute nicht hier sein können, weil sie krank sind, weil sie verhindert sind, weil sie andere Aktivitäten haben. Auch ihnen gehst du nach, auf sie tröstest du und auch ihnen lässt du deine Liebe zukommen. Ja, wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du eine Liebe hast, die für diese ganze Schöpfung ausreicht, für den Kosmos einschließlich der Engelswelt, dass deine Liebe nie zu Ende ist, dass sie überquillt, dass sie in deiner Gnade eine nie endende Quelle ist. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass du nicht am Willen des Menschen scheiterst, sondern dass du durch deine Liebe, durch dein Wesen und durch dein Vermögen, das du besitzt, vollkommen bist und dein Ziel erreichen wirst, ganz sicher. Wir wollen dir danken, dass du uns auch heute wieder mit hineinnimmst in diese Liebe, indem du uns durch den Bruder zusprechen möchtest, uns dein Wort austeilst, uns dein Wesen, deine Gedanken mitteilst. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns segnest, die Herzen öffnest und dass du Bruder Weber ausrüstest zum Sprechen und zum Reden und dass du wirkst durch ihn. Wir wollen dir danken und dir jetzt diese Stunde hinlegen. Amen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Bruder Weber, für die Verkündigung. Vielen Dank, dass Sie sich auch immer wieder bereit machen lassen für den Dienst, wenn die Anfahrt immer ein bisschen weit ist. Dann wollen wir zusammen singen. Wir nehmen das Liederbuch und schlagen auf 928. Wir singen alle vier Strophen, 928, welch gewaltiger Kampf der Geister ist in unserer Welt entbrannt. Musik. Bei der Verkündigung geht es auch um den Jakob, Thema, der Kampf am Jabbok. Und ich lese aus 1. Mose 32, ab Vers 22. So zog das Geschenk vor Jakob her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte sie hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk, und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er an Phnuel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Und dazu lese ich noch aus Hosea 12, Verse 4 und 5. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Die beiden Verse. Und jetzt dürfen Sie.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf und ich hoffe, dass Gott unsere Stunde heute segnet. Auf vielfachen Wunsch, Neudorf natürlich, spreche ich heute über den Kampf am Jabbok. Warum? Dieser liebe, gute Bruder Johannes Ullmann hat gesagt, er hätte meinen Vortrag über Jakob am Jabbok gehört im Jahr 2001 in Langensteinbach. Stimmt auch. Und hat da große Werbung gemacht. Und dann blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als heute über den Kampf am Jabbok zu sprechen. Ich habe den alten Vortrag also rausgesucht und habe ihn dann nochmal ein bisschen durchgearbeitet. Und so wollen wir heute uns einmal über den Kampf am Jabbok unterhalten. Das sind zweierlei Wörter. Jakob und Jabbok, das ist nicht dasselbe. Ihr habt heute Morgen schon jetzt gehört, wie die Luther-Übersetzung und welche Übersetzung das auch sein mag, das übersetzt. Ich muss euch dazu sagen, dieser Text, mindestens soweit es mich betrifft, kann ohne intensive Arbeit an der Übersetzung und an der Grammatik nicht gehalten werden. Deshalb muss man manches Mal ein bisschen, schlucken, wenn ich da etwas zu sehr in Übersetzung und Grammatik abgleiche. Nicht jeder wird meiner Deutung zustimmen. Ich habe diesen Vortrag deshalb nicht gehalten, so viele Jahre. Ich habe im Jahr 2010 mal in Heilbronn gehalten, das stimmt, etwas andere Form. Weil eben viele diese ganze Geschichte anders deuten. Und da habe ich immer so ein bisschen ein paar Probleme, wenn ich da einen Redner höre, oder einer, der unser Redner ist, und ich erzähle nachher genau das Gegenteil. Das ist also nicht so ganz so angenehm. Aber ich möchte gleich auf das Ganze zugehen und euch sagen, was der Hauptinhalt dieses Geschehens am Jabbok war. Wer war dieser Kämpfer? Ich komme da natürlich im Text dann noch darauf zu sprechen. Aber ich möchte es jetzt schon gleich an den Anfang stellen. Die einen sagen sogar Jesus. Das ist aber sofort zu widerlegen. Kein Problem. Manche sagen, das sei ein Lichtengel gewesen. Da gibt es viele Gründe, warum das nicht möglich ist, weil da muss bei der Morgenröte, ich übersetze hier gerne mit Dämmerung oder Morgendämmerung, bei der Morgenröte gehen, wo mussten ein Lichtengel in der Morgenröte verschwinden, das gibt es doch gar nicht. Und deshalb der Kampf am Jabbok war der letzte Versuch der Finsternis, den Sieg über Jakob zu erringen, beziehungsweise Jabbok hängt mit Staub zusammen. Und das Ringen, nein, Jakob nicht, das Ringen, das Wort Ringen hängt mit in den Staub ziehen zusammen, als den Jakob in den Staub zu zwingen, mit dem Ziel, ihn zu töten. Denn eine Begegnung mit einem Engel, er wird als Engel bezeichnet, haben wir gehört heute, und auch als Gott, also Elohim steht dahinter, eine solche Begegnung ist tödlich. Und damit, weil das so nicht war und er nicht gestorben ist, deshalb ist da etwas passiert von Seiten seines Gottes und das ist damit das Thema. Ich werde noch einmal darauf, natürlich auf das Ganze nochmal zurückkommen und das aber sollte man vielleicht am Anfang schon wissen. Nicht wahr? Und dann diese berühmten Worte, ich lasse dich nicht, du segnest mich oder meine Seele ist genesen, da müssen wir nachher von der Übersetzung noch ein bisschen dran arbeiten. Wenn ich das jetzt lese, den Text, dann ist er ein bisschen angepasst an den Grundtext und so habe ich es in meinem Manuskript stehen, aber ihr kennt ja alle diese Geschichte. Also ich fange an, in der Lutherzählung ist es Vers 25 in Kapitel 32 des ersten Buches Mose und in der Elberfelder unrevidiert ist es Vers 24. Und es blieb Jakob alleine übrig, und es rang ein Mann mit ihm bis zum Aufgang der Morgenröte oder der Dämmerung. Nicht, er hat zuerst seine Familie rübergebracht über den Jabbok, und dann blieb er zurück, und dann kam dieser Mann urplötzlich. Jakob blieb also alleine übrig, und dann taucht ein Mann auf, und dieser beginnt einen Ringkampf mit ihm. Es rang ein Mann mit ihm, was wollte der von Jakob? Dort steht eigentlich, wie ich gerade eben schon sagte, stauben. Er wollte ihn in den feinen staubenden Staub drücken, im Gegensatz zum Humidenstaub, wo man die Frauen die Blümchen reinsetzen. Dieser Mann versuchte also, den Jakob in den Staub hinabzuziehen, sodass er nicht mehr aufstehen konnte. Und dieser Mann, der da mit ihm rang, über ihn herrschen konnte und Sieger über ihn sein konnte, letzten Endes ihn zu töten, das ist meine Auffassung, denn die Begegnung mit einem Elohim, einem Gott und einem Engel ist letzten Endes immer tödlich. Ich habe das schon gerade so in den ersten einleitenden Worten gesagt. Es muss an dieser Stelle gefragt werden, hat Gott, der Licht ist, solche nächtlichen Ringkämpfe nötig? Solche Kämpfe, wo man anderen in den Staub drücken will? Muss Gott mit seinem Erwählten solche nächtlichen, ich nenne das mal Spielchen, veranstalten, mit ihm kämpfen? Für solche Auffassungen gibt es meines Erachtens in der Heiligen Schrift keine Parallele. Der Kampf ging bis zur Morgenröte, der Morgendämmerung. Dann musste entschieden sein, wer Sieger sein würde bei diesem Kampf. Die Zeit der Finsternisengel ist die Nacht. Denn in der Nacht regen sich alle wilden Tiere. Psalm 104, Vers 20 bis 22 und geht's weiter. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Nicht so ist bei dem auch gewesen, der musste gehen. Diese Tatsache, für einen Lichtsengel gilt es nicht, gilt das nicht. Diese Tatsache ist Grund genug anzunehmen, dass wir es mit einem Finsternisengel zu tun haben. In der Dämmerung, der Scheidung zwischen Tag und Nacht, muss dieser seinen Kampf beenden. Licht kann er bei solch einer Auseinandersetzung nicht ertragen. Übrigens, das sollte ich dann auch noch anfügen, auch zum Verständnis, die Engel, die den Lot abholten bei Sodom und Gomorra, die sagten, was sagten die? Die Morgen geht auf bald. Wir müssen gehen, denn im Morgen, da werde ich dieses Gericht ausüben und nicht der Nacht. Und auch Gethsemane geschah in der Nacht die Stunde der Gewalt der Finsternis. So, und jetzt geht's weiter. Vers 25, alte Elberfelder Übersetzung. Und er, dieser Kämpfer, sah, dass er ihn nicht übermocht, dass er ihn nicht besiegen konnte, dass er ihn nicht, gibt's auch noch andere Übersetzungen, dass er nicht überwältigen konnte. Und er rührte ihn an. Ich habe das mal so übersetzt, wie es im Grundtext steht, an der Rundung seiner Hüfte. Und er verrenkte die Rundung der Hüfte des Jakobs bei seinem Ringen mit ihm. Muss ich noch etwas deutlicher sagen, zu sagen, er riss ihm die Sehne ab, die über der Hüfte ist. Das ist letzten Endes das gewesen, was da passierte. Da sah also der Engel, dass er mit Jakob nicht fertig wurde. Und da verrenkte er einfach seine Hüfte, oder wie die Juden danach sagen, seine Spannader. Letzten Endes riss er die Spannader, die Sehne über der Hüfte ab. Dass man daraufhin natürlich hinkt, das ist klar. Deshalb heißt es in Genesis, also 1. Mose 32, Vers 33, dass die Kinder Israel den Sehnenstrang der Hüfte nicht essen. Nicht, dass die Spannader, die essen sie nicht. Rein anatomisch gesehen, um es noch einmal zu sagen, wurde die Sehne, durch welche der Muskel an das Bein geheftet wird, losgerissen oder abgerissen. Jakob hat den Verlust erlitten, sein Bein zu regieren. Er hinkte. Das hat aber geistliche Bedeutung. Ein Mann, der hinkt, ein Auserwählter Gottes, der hinkt, das hat geistliche Bedeutung. Und wir müssen auch diese Geschichten immer auch geistlich sehen. Es ist nicht nur ein anatomisches Thema. Jakob hinkt, das heißt auf Deutsch oder übersetzt, er wird von der Sündenschwäche geplagt. Und das ist die Geschichte Israels. Er wird von der Gesetzlosigkeit geplagt. Die ganze Geschichte Israels ist ja eine Geschichte der Sündenschwäche des ganzen Volkes bis zum heutigen Tag. Die zweite Aussage ist, Jakob oder Israel kann nicht zum Missionsvolk werden, weil er den Fuß der Verkündigerin nicht, die Verkündung geht ja zu Fuß nach Jesaja 40, Vers 9, nicht zu missionieren benutzen kann. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen und so weiter, das die Stelle. Er kann nicht gehen, er kann nicht zum Missionsvolk werden bis zum heutigen Tag. Sie bleiben in ihrem eigenen Saft. Decken und kommen nicht über die Grenze heraus, die sich selbst mit ihrer Lebensweise, die meine ich die Orthodoxen, gestellt haben. Und drittens, er ist unfähig, in eigener Kraft zu gehen, das heißt geistlich auch gesprochen, in eigener Kraft zu gehen, wie übrigens auch nicht. Jakob ist total abhängig von dem lebendigen Gott, der ihn führt, von dem El Shaddai, dem der die Feinde zerstreut oder auch dem Gott der Mutterbrust. Und noch etwas, dieser Engel tat etwas am Schluss. Er schlug ihm zum Schluss nicht nur die Spannader durch, sondern er schlug ihn kurz und bündig gesagt auch zeugungsunfähig. Der Schlag ging durch die Lende durch, bis durch die ganze Eingeweide, den ganzen unteren Leib. Und das bedeutet, dass Jakob keine Nachkommen mehr zeugen konnte. Denn die Nachkommen kommen aus den Lenden des Vaters, so heißt es bei Abraham und anderen. Was aus den Lenden eines Menschen hervorgegangen ist, das sind Kinder. Und wenn diese Fähigkeit nicht mehr gegeben ist, dann ist man eben zeugungsunfähig. Der Schlag wurde geführt von außen nach innen. Der Schlag fing bei der Außenseite der Hüfte an und drang bis in das hohle Innere der Hüfte, welche von den Hüftknochen umschlossen wird. Es muss hier deutlich gesagt werden, dass solche Schläge nicht von Gott oder seinen Boten geführt werden. Nachdem der Gegner nicht mit ihm fertig wurde, hatte er zu einem Schlag unterhalb der Gürtellinie ausgeholt, einmal mit dem Fuchs. In der Boxsprache zu sprechen. Der jüdische Ausleger Samson Raphael Hirsch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nennt diesen Schlag ein ungehöriges und kampfwidriges Anrühren. Aber die Sache selber konnte dieser Finsternisengel auch nicht mehr ändern. Wie komme ich darauf, dass der Gegner einen solchen Schlag geführt hat? Dazu müssen wir weiter ausholen und 1. Mose 35 aufschlagen. In Bethel, das ist die Geschichte von Bethel, 1. Mose 35. In Bethel erhält Jakob den Namen Israel von seinem Gott und die nochmalige Verheißung, sei fruchtbar und mehre dich. Also nach dem Kampf am Jabok. Kurze Zeit darauf gebiert Rahel den Benjamin. Und dann hören wir von keinen weiteren Kindern des Jakob mehr, doch die Verheißung stand. Jakob löst dieses Problem durch die Adoption der beiden Söhne von Josef, Manasse und Ephraim. Und dies wird mit dem Tod Rahels begründet. Die Rahel hätte vielleicht noch einen weiteren Sohn bekommen sollen. Und es gibt auch jüdische Ausleger, die sagen, eigentlich hätte Jakob 13 Söhne haben sollen, aber es waren nur 12. Und aber Jakob löst das Problem durch die Adoption, indem er seinen Stamm Josef teilte in zwei Stämme. Wie sollte also aus der Rahelslinie oder überhaupt aus den Nachkommen aus den Frauen des Jakob, wie sollen da noch Kinder kommen? Das Problem packte Ruben an. Da heißt es in 1. Mose 35, Vers 22, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Magd Rahels, dem Kebsweibe seines Vaters. Und Israel hörte es. Da wollte der Ruben dem zeugungsunfähigen Vater etwas nachhelfen. Allerdings war das natürlich eine menschliche Lösung und so hat der Jakob ihn von der Erstgeburt ausgeschlossen. Nicht wahr? Der hat gar nicht so unlogisch gehandelt, mindestens aus der damaligen Sicht heraus. Und so wurde auf ihn anstelle des Erstgeburtsrechts eben der Fluch gelegt, die Beiseite-Setzung. Nicht wahr? Ich möchte einfach damit sagen, dass mit diesen Ausführungen sagen, dass hier unmöglich ein Lichtsengel im Spiel gewesen sein kann. Es muss jemand aus der Finsternis gewesen sein. Jemand, der den Jakob zeugungsmäßig unfähig schlägt, das ist niemals einer aus der Seite Gottes. Und jetzt geht auch der Kampf weiter, das war ein kleiner Ausflug in das, was das dort passierte. Und jetzt geht da die Geschichte weiter, wieder in 1. Mose 32, Vers 26 in der Elberfelder Übersetzung. Und er sprach, der Engel sprach, schicke mich fort. Oder lasse mich los, Befehlsform, schicke mich fort, lasse mich los. Denn es stieg die Dämmerung, die Morgendämmerung, die Morgenröte herauf. Und er, das ist Jakob, sagte, ich werde dich nicht fortschicken. Es sei denn, du segnetest mich. So. Wenn ich hier die Grammatik ansehe, dann heißt es, eine Steigerungsform ist das in der Grammatik. Es ist ein eindringliches Bitten um die Entlassung. Das sagt dieser Engel. Schicke mich fort, lasse mich los. Und das ist eine der Schlüsselstellen des Verständnisses dieser Begegnung. Denn hier entscheidet sich, ist es Licht oder Finsternis. War es ein Segen oder war es kein Segen, nicht wahr? Das ist die Frage. Doch bevor ich darauf weiter eingehe, muss einfach noch ein erbauliches Wort gesagt werden. Nicht wahr? Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Diese Stelle hat viel Segen in der Christenheit gewirkt. In unserem Ringen mit Gott um Heiligung, Reinigung und Lebensführung haben viele schon dieses Wort gesprochen. Ich lasse dich nicht, Gott. Es sei denn, du habest mich gesegnet. Es ist vergleichbar mit jedem Wort in Jesaja 6, Vers 8. Wen soll ich senden? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich, so sagt Jesaja. Und viele sind auf dieses Wort hin hinausgegangen, die Mission, oder haben irgendeinen geistlichen Dienst angetreten. So ist auch unser Wort in 1. Mose 32, Vers 27 ein Zentralwort des Ringens mit Gott. Viele stellen sich damit in die Reihe der Witwe im Kampf mit dem im Gleichnis genannten ungerechten Richter. Das heißt, sie rangen so lange, bis Gott handelte. Und Gott segnete auch die Berufung auf diese Stelle. Aber so leid mir das tut, diese Stelle kann man so nicht übersetzen. Das hat jetzt nichts mit Grammatik zu tun. Sogar ist die grammatikalisch gar nicht falsch übersetzt, sondern mit Inhalt und Zusammenhang. Das wird nachher noch deutlicher, wenn wir die Stelle in Hosea 12, Vers 4 und 5 hinzunehmen. Das Wort segnen hängt im Hebräischen zusammen mit Berech, das ist Knie. Der Grundzusammenhang des Wortes segnen ist Kniebeugen. Auch segnen, und wenn wir es auf Gott hin verwenden, dann preisen wir ihn. Das ist der Zusammenhang dieses Wortes. Wer ist nun eigentlich Sieger geblieben in diesem Kampf? Da tritt einer hervor, eindeutig ein Engelwesen, stellt sich dem Jakob in den Weg, und dieses Engelwesen wird nicht mit dem Jakob fertig. Eindeutiges biblisches Zeugnis. Dass natürlich in diesem nächtigen Kampf Gott ihm half, dem Jakob half, ist Voraussetzung. Denn sonst hätte Jakob bei der ersten Begegnung mit diesem Mann sofort sterben müssen. Denn wer einem Elohim begegnet, einem Engel oder auch einem Engel begegnet, der muss sterben. Der Feind wollte ihn in den Staub werfen, aber es ist ihm nicht gelungen. Wer ist also Sieger? Wer ist der Sieger vielleicht nach Punkten? Wer ist der Champion? War es der Engel? Aber wenn er nun sein Ziel nicht erreicht hat, entweder durch ein absolutes K.O., das heißt, er hätte den Jakob in den Staub geworfen, oder er wäre einfach spurlos verschwunden, das wäre ein Sieg nach Punkten vielleicht gewesen, dann hätte man sagen können, Jakob hat verloren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Engel muss verschwinden. Das ist einfach wichtig in dieser Geschichte. Und bekommt es am Ende sogar, ich sage das in Anführungszeichen, mit der Angst zu tun, dass er die Zeit des Aufhörens einigermaßen gut erreicht. Denn Jakob hat ihn festgehalten, hat ihm gesagt, ich lasse dich nicht los. Der konnte gar nicht so ohne weiteres gehen. Es ist schon eigenartig, dass der Engel bitten muss, schicke mich weg. Eine Befehlsform, die bei Jakob allerdings keine Wirkung zeigt. Da hat Jakob auf einmal eine derartige Macht über diesen Engel, dass dieser Engel nicht mehr von alleine gehen kann. Machen wir es uns nicht zu schwer mit den Vergleichen. Der biblische Befund ist eindeutig. In Hosea 12, Vers 5 steht, dass Jakob es geschafft hat, dass Jakob den Engel übermochte oder wie andere übersetzen, dass er obsiegte. Und in 1. Mose 32, Vers 25 heißt es, dass es dieser Gott, dieser Elohim nicht schaffte, hat es nicht geschafft, hat ihn nicht übermocht. Sieger ist Jakob. Der Engel kann nur nach dem Segen verschwinden und nicht vorher. Und Jakob hat die Situation der Schwäche dieses Kämpfers deutlich erkannt. Und jetzt muss ich hinzufügen, er wäre nicht Jakob gewesen, wenn er sie nicht genutzt hätte. Er merkte die schwache Stelle des Gegners und handelte danach. Jakob sagte sinngemäß, erst den Segen, dann die Entlassung und nicht umgekehrt. Dem Gegner blieb nichts anderes übrig, als zu bleiben, bis Jakob ihn fortschickt. Er sagte, ich lasse dich nicht fort. Erst den Segen, er musste bleiben, bis Jakob ihn fortschickte. Für den Engel gab es kein Zurück mehr. Die Sache hat jetzt eine Wende zum Verlust genommen. Der Größere war also Jakob. Kann man aber von einem unterlegenen Segen erwarten? Nicht wahr? Von dem Engel, der unterlegen war? In Hebräer 7, Vers 7 steht, ohne Widerspruch wird das Geringere vom Besseren gesegnet. Das heißt, nicht der Engel konnte segnen, sondern Jakob, der Bessere, hätte ihn segnen müssen, wie später in 1. Mose 47 den Pharao. Aber das konnte Jakob noch nicht. So weit war er noch nicht. Das war für spätere Zeit aufbewahrt. Und jetzt gilt die Grundbedeutung des Wortes Knie beugen. Da sagt dieser Jakob zu dem Engel, bestätige mir, anerkenne, dass mir das verheißene Land gehört. Denn der wollte ihn nicht reinlassen. Der wollte ja nach da unten, begann dann Kanaan und begann dann Moab und Ammon und so weiter und Seir, also das Gebiet von Esau. Der wollte ihn nicht reinlassen natürlich. Und er verlangt jetzt von ihm, und werfe dich mir, dass mir das verheißene Land gehört, in das du mich nicht hineinlassen willst, dass mir legitim, rechtmäßig die Erstgeburt gehört und dass mir legitim der Segen Gottes gehört, der Segen des Isaak und der Segen Gottes auf Isaak und Jakob. Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Und nun müssen wir fragen, wem gehört die Erstgeburt Isaaks? Nicht, er war der Erstgeborene Isaaks. Ich stimme mit den Auslegern überein, die sagen, dass dem Jakob rechtmäßig die Erstgeburt gehörte. Was geschah da? Rechtmäßig. Im Mutterleib der Rebekka, wir sind in 1. Mose 25, im Mutterleib der Rebekka fand ein Kampf zwischen den Embryos, zwischen Esau und Jakob statt, sodass Rebekka Gott in dieser Sache befragte. Da heißt es in 1. Mose 25, Vers 22, sie stießen sich, sie rannten gegeneinander an. Und da waren damals ja schon diese Hintergrundmächte am Werk. Es gibt für mich gar keinen Zweifel, dass Jakob der Erstgeborene hätte sein sollen, aber Esau drängte sich mit aller Stärke an die erste Stelle durch gewalttätiges Handeln. Das Halten der Verse des Jakob, das Halten der Verse des Esau dokumentiert nur den Anspruch auf das genommene Recht. Das Wort Jakob heißt eigentlich nicht Fersenhalter, sondern eigentlich nur, er wird Fersen. Kann man übersetzen, er wird die Ferse halten. Oder auch übertragen, er wird Ferse sein. Das gefällt mir mit am besten. Die negative Formulierung über Lister oder auch Fersenhalter, das ist eher eine Erfindung der Finsternis und Esaus. Er fährste den Esau, das heißt, er war ihm auch auf den Fersen, wie man im Deutschen zu sagen pflegt. Wenn dann Isaac in 1. Mose 27, 35 zu Esau sagt, dein Bruder kam mit Betrug, er hat ja dieses Erstgeburtsrecht abgekauft, dann müssen wir das auf dem oben genannten Hintergrund sehen. Dieser Betrug ändert aber nichts an der Tatsache, dass Segen und Erstgeburt ihm zustanden. Nur die Finsternis hat ihm beides wegnehmen wollen. Nicht wahr? Wer ist nun der Betrüger? Oder denken wir nur an seinen Onkel Laban, nicht? Der hat mir auch immer wieder den Tisch ziehen wollen. Auch er hat ihn dort zuerst betrogen, dieser Laban, nicht wahr? Die Finsternis legt über ihre falschen Wege sehr gern das Mäntelchen der Rechtmäßigkeit, auch heute noch, und erst recht heute sage ich, und gegenüber Israel viel mehr denn je. Doch zurück, der rechtmäßige Erstgeborene war also Jakob, ihm wurde das Erstgeburtsrecht auch von Gott zugesprochen. Der Engel wollte in diesem Kampf die Klärung herbeiführen, aber der Versuch scheiterte. Am Ende musste er sich dem Wege und Willen Gottes beugen. Und dann sagt er zu ihm, der Engel zu ihm, was ist dein Name? 1. Mose 32, Vers 27. Was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Vielleicht sucht der Gegner jetzt über die Frage nach dem Namen eine Wende herbeizuführen, aus dem einfachen Grund, ein Name ist in der Bibel Macht. Und er dachte vielleicht, der Name Jakob ist ein schwacher Name. Aber diese vermeintliche Schwäche des Jakob erweist sich als falsch im Denken des Engels. Jakob heißt auf Deutsch eben auch Verse und er ist Träger, die Verse trägt den Körper, er ist Träger der Erstgeburt und des Segens und der Verheißung. Jakob ist auch kein Jakobchen oder so ein verweichlichter Topfgucker in dem Küchenfeld von der Rebekka, nicht? Er war ein sanfter Mann und war gerne auch dort, das stimmt natürlich. Er war auch kein notorischer Betrüger. Jakob ist ein Prophet wie alle anderen Patriarchen auch. Und er trug nach Offenbarung 19, Vers 10 auch den Geist Jesu Christi. Es ist ein starker Name. Das hat der Engel sehr schnell gemerkt und seine erstaunliche Reaktion lesen wir nachher in Vers 29. Jakob heißt Verse oder bedeutet Verse, auf ihr ruht der Körper und wer die Verse zertreten will, siehe Jesus, dem wird man den Kopf zertreten. Der Feind, 1. Mose 3, 15, wollte ja dem Jesus, dem kommenden Sohn der Frau, den die Verse zertreten, aber dafür wurde der Schlange der Kopf zertreten. Und jetzt kommt wieder was. 1. Mose 32, Vers 28 in der Elberfelder, 29 in der Luther. Und er sagte, der Engel, nicht Jakob wird man sagen, ganz wörtlich, wird man sagen, noch deinen Namen, Klammer auf, so belassen, Klammer zu. Es sei denn, man nennt dich Israel. Denn du kämpftest mit Gott, mit Elohim, ein Engelsfürst ist das, und mit Menschen, und du übermochtest, du obsiegtest, und nicht der Engel. Und jetzt Hosea 12, Vers 4 und 5. Im Mutterleib fährste er Jakob seinen Bruder oder Hitler seine Fährte fest. Und in seiner Kraft kämpfte er gegen den Engel Elohim, gegen den Nachtengel, nenne ich ihn mal. Vers 5 in Hosea 12. Und er kämpfte mit dem Engel oder zu dem Engel hin. Und er schaffte es, er übermochte, er siegte, er überwand und er weinte. Und jetzt meine Übersetzung, und er flehte zu ihm. Oder Elberfelder Übersetzung, er erwies ihm Gunst, beides ist, auch das ist nicht ganz falsch. In Bethel wird er uns finden und dort wird er mit uns reden. Also dieser Jakob flehte zu ihm. Ich komme gleich darauf zurück. Ich sage es sofort, der Engel gab dem Jakob keinen neuen Namen. Das ist einfach falsch übersetzt. Etwas anderes ist passiert. Der Engel sagte sinngemäß, wenn das so ist, was ich erlebt habe, dass du unbezwingbar bist, dass du der bist, der mit dem der lebendige Gott ist, dann wird man deinen Namen, alles Gute, dann wird man deinen Namen noch Israel nennen. Dass es sei denn, dass dort in der ersten Mose-Stelle steht, deutet darauf hin, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als, oder dass gar nichts anderes übrig bleibt, als dass man seinen Namen Israel bezeichnet. Du bist Israel, so wird man einmal in der Zukunft nach diesem Kampf von dir, Jakob, sagen. Und was ist die Folge? Vers 30. Dann wird der Segen anstandslos erteilt. Das heißt auf Deutsch, der Elohim beugt die Knie vor Jakob, er anerkennt ihn ohne Wenn und Aber. Wer wusste der Engel das? Ich mache das kurz. Der war genauso in der Versammlung der Götter, Psalm 82, wie einst in der Geschichte Hiobs, wo Satan vor der himmlischen Ratsversammlung stand. Und dann sagt Gott, wer will denn Ahab betören? Dann sagt der Geist als Satan, das mache ich. Gut, sagt er, das machst du. Und so wusste auch, so nehme ich das mal an, jener Engel, der hat das ja nicht gemacht, ohne dass Gott ihm das erlaubt hat. Dann wusste dieser Engel auch, hat Gott ihm vorher gesagt, wenn du mit dem Jakob nicht fertig wirst, wenn der dich besiegt, dann sag ihm, dass man ihn eines Tages Israel Gottes Kämpfer nennen wird. Und so sehe ich genau, so sehe ich das. Gott wusste ganz genau, wie die Geschichte mit dem Engel, der mit ihm kämpfte, ausgehen oder ausgehen wird und wie auch die Geschichte mit Hiob ausgehen würde. Keine Macht ist Israel gewachsen. Bis zum heutigen Tag nicht. Auch wenn sie 2000 Jahre in Verbannung waren. Keine Macht ist diesem Volk gewachsen. Und das sagt auch Bileam in 4. Mose 23. Denn da ist keine Zauberei wie der Jakob und keine Wahrsagerei wie der Israel. Und um diese Zeit wird von Jakob und von Israel gesagt werden, was Gott gewirkt hat. Diesem Volk und seinem Gott müssen sich alle Völker beugen und vor Gott auch alle Götter. Und wer sich an diesem Gott und seinem Volk versündigt, verfällt dem Fluch. Die dich segnen, sind gesegnet. Und die dich verfluchen, sind verflucht. 1. Mose 27. Die Geschichte Europas und besonders des deutschen Volkes bis in unsere Tage, verdeutlicht diese Stelle. Abkopplung modern Deutschlands von Israel. Abkopplung vom Segen Jakobs, Abrahams, kommt unter den Fluch. Es gibt kein Ausweichen, wenn das so weitergeht. Nun müssen wir noch etwas weitermachen, nochmal 1. Mose 32, jetzt Vers 28 und nochmals Hosea 12. Israel heißt Fürst Israel. Sar Israel, der Sael, der Fürst Gottes, oder er wird Fürst Gottes genannt werden, oder auch Gotteskämpfer. Israel heißt Fürst oder Kämpfer Gottes. Dein Name wird Israel sein. Du, man könnte jetzt auch übersetzen nach Hosea 12, Vers 4, du fürstetest mit Elohim, mit Gott. Somit war die Begegnung ein Fürstenkampf, ein Kampf um die Vorherrschaft der Fürsten. Ja, welcher Fürsten denn? Es kämpfte auf der Seite der Fürst Esaus und es kämpfte auf der Seite Jakobs, der Fürst Israels. Wir kennen den Fürst Esaus nicht. Aber es darf vermutet werden, dass der Fürst Israels Michael der Erzengel ist. Es war ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt, ging immer ein Engel mit Jakob. Das sagt er in 1. Mose 48, Vers 16. Er spricht dort, das muss ich lesen, 1. Mose 48, Vers 16. Oh! Das war also nicht beabsichtigt. Das war eine kleine Einlage. 1. Mose 48, Vers 16. Da segnete Jakob den Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, segne die Knaben Ephraim und Manasse. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war immer ein Engel an der Seite des Jakob, der ihn begleitete. Es war ein mächtiger Lichtengel. Ob es Michael war, weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, oder es war ein anderer Engel. Und so war es auch dieser Engel, der jetzt ihm zur Seite stand und den Kampf für ihn führte. Nicht, man könnte auch sagen, der Kampf der Götter und Titanen, von dem es in der Mythologie heißt, der hat dort auf jeden Fall stattgefunden. Der Fürst Esaus und der Fürst Jakobs. Und jetzt muss ich etwas ganz Wichtiges noch sagen. Ach, ich muss das noch wiederholen, noch einmal. Der Kampf zwischen Esau und Jakob begann im Mutterleib, wie ich das vorhin schon erklärt habe. Und der Gott Israels durch den Engel führte den Kampf zum Sieg für ihn hinaus. Nun muss weiter gesagt werden, wer solch einen Gotteskampf führt, wie Jakob am Jakob, wo der Fürst Israels ihm half und zur Seite stand. Wer solch einen Gotteskampf kämpft, besteht und nicht sofort beim ersten Schlagabtausch stirbt, weil Gott ihn bewahrte, der bekommt danach keinen Ischias. Und wie Ausleger meinen, dessen Seele genesst auch und meine Seele ist genesen. Das steht überhaupt nicht im Text davon. Sondern dort heißt es, meine Seele wurde gerettet, herausgerettet. Und das passt. Wenn Sie in Israel sind, am Strand, da gibt es einen Matzil. Das ist der Lebensretter. Das ist der, der da am Strand wacht. Der nennt sich Matzil. Und das hängt mit dem Wort Matzal zusammen. Das heißt retten. Retten. Er wurde herausgerettet aus diesem Kampf. Somit kann übersetzt werden, und meine Seele wurde durch die Kraft meines Gottes herausgerettet. Wovon wurde sie gerettet? Aus der Hand dessen, der seine Seele begehrte. Der griff nach der Seele Jakobs. Wie einst Satan an der Kreuzigung den Griff nach der Seele Jesu wagte. Und so auch hier. Noch etwas. Der Engel war bei ihm. Das ist Tatsache. Aber in ihm wirkt die göttliche Kraft seines Gottes, des El Shaddai, des Gottes, der die Feinde zerstreut. Dieser Gott war bei ihm, in ihm und versorgte ihn mit göttlicher Kraft. Dadurch konnte Jakob den Kampf aushalten und schließlich als Sieger vollenden. Und dies erkannte der Gegner und deshalb gab es für ihn keinen Widerspruch mehr. Er musste sich dem Jakob unterwerfen. Und nun ist noch etwas wichtig, das Wort Jabbok, also der Fluss Jabbok, heißt auf Deutsch Ausleerung, Ausgießung. Dort musste er auch seine letzte menschliche Existenz aufgeben und ausleeren. Und das ist auch bei vielen Auslegern so der Fall, dass hier Jakob seine ganze menschliche Existenz aufgeben und ausleeren musste. Er hatte keine eigene und persönliche Kraft mehr. Es musste ein anderer ihm helfen. Das ist eine tiefe Predigt für uns, denn dort am Jabbok empfing er dann auch die innewohnende göttliche Kraft zum Bestehen des Kampfes. Nur wer sich ganz entleert, die Götzen seiner Seele preisgibt, in dem kann Gott wirklich arbeiten. Das gilt auch uns. So ist das, ist Jakob das große Vorbild für uns. Wer in der Auseinandersetzung mit den Mächten dieser Welt steht, das haben wir am Anfang ja gesungen. Welcher Kampf der Geister ist heute da? Der war schon immer, aber der wird zum Ende immer stärker. Der kann nur bestehen, wenn er sich ganz hingibt, Gott hingibt und sich ganz ausleert und sich von ihm füllen lässt. Das kriegt man natürlich nicht mit dem Nürnberger Trichter eingetrichtert. Das ist ein Lebensprozess. Und ein Lernprozess und eine Lebensaufgabe. So spricht auch dieser Fluss eine tiefe geistliche Sprache. Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe verkünden im Wort Gottes die Inspiration des Ewigen und die unendliche Weisheit unseres Gottes. Wort für Wort wird die verkündigt in unserer Bibel. Die unendliche Weisheit unseres Gottes und dass sie von unserem Gott durch den Geist inspiriert ist. Und jetzt muss ich noch das Wort in seiner Kraft aus Hesea 12, Vers 4 auslegen. Er kämpfte in seiner Kraft. Nicht? Haben wir gelesen? Nochmal lesen? Nein. Er kämpfte in seiner Kraft. Jakob kämpfte dort in seiner Kraft. Er hat doch gar keine Kraft gehabt. Haben wir gerade gehört. In seiner Kraft. Seine Kraft bezieht sich auf die Kraft Gottes, gilt auch uns. Wir können nicht mit unserer eigenen Kraft kämpfen, sondern wir können nur mit der Kraft unseres Herrn und seinem Geist kämpfen. Diese Kraft bezieht sich deshalb auf seinen Gott. Denn eigentlich wurde der Sieg an seiner größten Schwäche erfochten. Und das sagen gerade auch die jüdischen Ausleger. Ein weinender, festhaltender, später hinkender Jakob kann einen solchen Sieg nicht in seiner menschlichen Kraft erringen, das ist unmöglich. Diese Kraft kam von dem El Shaddai, seinem Gott, der ihm half. In Hosea 12, Vers 5 steht auch noch, Jakob weinte. Weinte? Als der Mann da kam und da stand, der musste anfangen kämpfen, da weinte er auch. Aus Verzweiflung heraus und aus der Hilflosigkeit heraus weinte er. Allein konnte er sein Schicksal nicht in die Hand nehmen. Er musste sich in die Führung Gottes ergeben. Da heißt es weiter, und er flehte zu ihm, oder Luther, und er bat ihn. Zu wem flehte denn eigentlich dieser Jakob? Zu dem Engel? Ein Engel ist unerbittlich. Keine Chance. sondern er flehte zu seinem Gott, zu dem Gott Israels, dem Gott seiner Väter. Er flehte, um noch einmal das Wort zu benutzen, nämlich El Shaddai, dem Gott der Mutterbrust, der ihn nährte, aber auch gleichzeitig in Übersetzung, der den Feind zerstreut. Zu ihm rief er und er antwortete ihm und er erwies ihm Gunst. Das ist dasselbe Wort noch einmal. Er flehte zu ihm, kann man auch übersetzen, und er erwies ihm Gunst. So war beides geschehen. Er flehte und der Gott Israels antwortete ihm und stand ihm bei. Zuerst durch die Innenwohnung und dann durch die Mithilfe seines Engels. Und jetzt 1. Mose 32, Vers 29. Und jetzt fragt Jakob, sage mir doch bitte deinen Namen, sagt er jetzt zu dem Engel. Und der Engel sagt, wozu das? Wozu eigentlich? Willst du meinen Namen wissen? Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Das ist noch ein bedeutungsvoller Abschluss. Der Jakob dreht jetzt den Spieß herum, nachdem er seine Stärke bemerkt hat. Und auch die seines Namens und fragt nunmehr den Gegner nach dessen Namen. Denn wer den stärkeren Namen hat, biblisches Denken, der hat wohl auch mehr Macht, nicht wahr? Und der Jakob, der sagt wieder, sage mir deinen Namen, richtig befehlt, sag mir deinen Namen. Und dann sagt der Engel zu ihm, wozu fragst du? Er gibt ihm keinen Namen bekannt, denn das wäre nochmals eine Schwäche gewesen für jenen Kämpfer. Nachdem auch das noch geschehen ist, sozusagen jetzt auch noch der Name ausgetauscht worden ist, da bleibt dem Engel nichts anderes übrig, als sich dem Jakob zu unterwerfen. Und dann heißt es, und er segnete ihn dort, er beugte dort die Knie vor ihm. Bin ich fast am Ende. Das haben wir heute Morgen gelesen in der Lesung, dass Jakob diesem Platz, diesem Ort den Namen Petiel gab. Ich war überrascht, in der Übersetzung hieß es schon Pnuel. Aber das stimmt nicht. Jakob gab dem Ort den Namen Pnuel, das heißt auf Deutsch Pnuel, das Angesicht Gottes. Ich habe das Angesicht eines Elohim gesehen, sagt er. Es war das Angesicht des nächtlichen Kämpfers auf der Seite Esaus. Aber wenn wir einen Vers weiterlesen, und jetzt ist eben hier manche Übersetzung sehr genau, die Elberfelder Bibel bringt eine Fußnote, da lesen wir, und es ging ihm die Sonne auf, als er über Pnuel hinaus war. Und er hingte an seiner Hüfte. Erst als er durch Pnuel hindurchgeschritten war, da ging ihm die Sonne auf, nicht vorher. Nicht in Pnuel. Pnuel heißt, er kämpfte mit dem Engel. Aber Pnuel heißt Wendung Gottes, nachdem Gott alles gewendet hat. Da ging ihm die Sonne auf, nachdem er den Kampf bestanden hat. Da kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen, warum das so deutlich ausarbeiten. Aber es ist einfach in der Schrift etwas Wunderbares, dass auch die Wortwahl etwas ausdrückt, was dort geschehen ist. Er sah dort das Angesicht eines Elohim, aber nachdem alles fertig war, hat Gott ihm die ganze Situation gewendet. Panah heißt wenden, die Wendung Gottes kam nach dieser Begegnung. Danach, nachdem das fertig war, ging ihm die Sonne auf und der Engel war verschwunden. Jetzt muss ich noch einige abschließende Bemerkungen machen. 1. Mose 33, Vers 10 im nächsten Kapitel. Da begegnet Esau dem Jakob. Wieder interessant, wieder spannend, was da gesagt wird. In 1. Mose 33, 10 sagt Jakob zu Esau, nachdem er ihm begegnet war. Ich sah dein Angesicht, den Esau meint er jetzt, ich sah das Angesicht, wie das Anschauen des Angesichts eines Elohims, hoppla, eines Gottes. Und da warst mir wohlwollend gegenüber. Was sah denn da der Jakob? Er sah im Angesicht Esaus den Gegner des Vorabends wieder. Ist doch ganz klar. Wie eines Elohim, eines Gottes Angesicht, sah ich dein Angesicht. Das war nichts anderes, als dass er in dem Gesicht des Esau den Gegner des Abends wieder sah. Er sah in dem Angesicht des Esau das Angesicht des Fürsten des Esau. Und von Esau keine Spur einer feindseligen Haltung. Der himmlische Inspirator, nicht, da die Finsternis macht, die dahinter steht, konnte nichts Böses mehr inspirieren. Der Ausleger Hirsch, ich habe ihn schon erwähnt, Samson Raphael Hirsch, schreibt in seinem Kommentar zum ersten Buch Mose: dass der Gegner der Genius des Esau gewesen wäre. Genius ist die göttliche Verkörperung der im Manne wirksamen Kraft, der Schutzgeist. Der Genius ist der Schutzgeist oder Engel des Esau. Das heißt mit anderen Worten, es ist der Fürst Esaus. Und Benno Jakob, auch ein Ausleger des ersten Buches Mose, schreibt: im Talmud steht, es war der himmlische Fürst Esaus, der auf der Seite Esaus gegen Jakob kämpfte. Und das von allen ist die zutreffendste Erklärung. Ich komme zum Schluss. Dieser Kampf am Jabbok war eine der großen Begebenheiten der Menschheitsgeschichte. Die großen Schlachten der Antike und der Gegenwart war verblassen davor. Und wie so oft bei Gott geschah dieser Kampf abseits vom großen Lärm dieser Welt. Jakob hat durch die Kraft seines Gottes den Sieg errungen. Und damit ist der Weg frei für das zukünftige Wirken von Gott. Von dem zukünftigen Gottes an seinem Heilsvolk. Damals wurde dieser Sieg errungen, endgültig und eindeutig. Jakob, Israel, ist das auserwählte Volk und kein anderes. Spätestens jetzt ist es eindeutig und klar. Deshalb diese starke Betonung dieser Geschichte von damals. Spätere Kämpfe können da gar nichts mehr daran ändern. Jakob war Sieger. Die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob können jetzt eingelöst werden, nach dieser letzte entscheidende Kampf gekämpft worden ist. Und insbesondere gilt das jetzt auch für das Wort, auch wenn es heute noch nicht gelebt wird: in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und dann wird auch einmal Esau gesegnet werden. Geht kein Weg daran vorbei. Der Segen des Abraham läuft über Isaak und Jakob. Und dann wird Israel Haupt der Nationen sein, 5. Mose 28, Vers 13, und nicht mehr Schwanz. Und die Segnung des Messias wird über Israel auf den Völkern ruhen. Das ist fast mein Schlusswort. Aber ich möchte doch auch noch was zur Gemeinde sagen. Und ich sage noch dazu, wenn einmal bald alle Kirchen geschichtliche Vergangenheit sein werden, oft befleckt mit dem Blut Unschuldiger, dann wird Israel das verheißene, zurechtgebrachte Heilsvolk sein. Aber die Gemeinde wird als Leib Christi verherrlicht dastehen und sich der Braut erfreuen, die auch, sage ich einmal, aus Israel kommt. Und darauf dürfen wir uns freuen, dass wir bald vollendet werden, aber dass dann Gott mit seinem Volk weitermacht, auch wenn es noch durch die Tiefen geht, und dass spätestens dann mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu das Reich der Himmel aufgerichtet wird, das tausendjährige Reich, und dann beginnen alle diese Segnungen und Heilsverheißungen sich nach und nach zu erfüllen. Und dazu war dieser Kampf am Jabbok eine wichtige Voraussetzung. Der Herr segne Sie. Ja, ich muss doch den Anweisungen folgen, nicht wahr? Welcher Kampf der Geister, Herr Jesus, so haben wir am Anfang gesungen. Und das ist jetzt auch wieder deutlich geworden. Dass du einen ganz, ganz schwachen Mann der ganzen Finsternis gegenüberstellst und durch deine Kraft und Innewohnung wird der Sieg errungen. Und so ist es auch bei uns, Herr Jesus. Nicht, was vor der Welt etwas gilt, hast du auserwählt, sondern das, was nichts ist. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, so schreibt es Paulus. Auch wenn wir lieber sagen würden, wenn ich stark bin, bin ich stark. Nein, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass uns das auch immer wieder erkennen und lernen, dass deine Kraft in uns wirkt, wenn wir nicht unser menschliches Sein, unsere Wesenhaftigkeit dagegen stellen. Und dann haben wir gehört, dass am Jabbok, der Name Jabbok, Ausleerung heißt, Ausgießung. Dass auch wir bereit sind, alles aufzugeben, auszugießen, was uns hindert, am geistlichen Wachstum und zum Haupt hin zu wachsen. Und auch dazu möge dann diese Geschichte uns ein Vorbild und Beispiel sein. Nur wer sich ganz hingibt und ganz ausleert, in dem kannst du wirken und den kannst du füllen und füllst du natürlich auch. Habe Dank, dass wir das alles erkennen und glauben dürfen, was du mit deinem Volk Israel vorhast, in der Verheißung, was du ihm gegeben hast. Dass wir auch die Tiefen erkennen dürfen, die über dieses Volk gekommen sind, noch kommen werden. Dass wir auch den Fluch erkennen dürfen, der über dieses Volk gekommen ist und selbst zum Fluch unter den Nationen geworden ist, wie es in Sacharja heißt. Aber dass wir auch von der herrlichen Zukunft und der herrlichen Berufung Israels wissen dürfen als Gotteskämpfer. Und dann dürfen wir auch wieder auf uns schauen und von der herrlichen Berufung etwas erkennen und sehen, dass du uns erwählt hast für deine Herrlichkeit und eine zukünftige Aufgabe in der Zurechtbringung des ganzen Alls. Und so setzt uns heute, solange wir noch da sind, zum Segen, weil du uns gesegnet hast mit allen Segnungen aus den himmlischen Örtern. Welch eine gewaltige Information aus der Schrift, welch eine gewaltige Erkenntnis. Mit aller Segnung und geistlichem Segen hast du uns gesegnet. Und so hat heute schon etwas davon gespürt werden, wenn wir anderen begegnen, bis wir einmal frei von unseren menschlichen Bedürfnissen, Nöten, verwandeln in deine Herrlichkeit, in dein Bild, all das ausführen dürfen, was du auf uns gelegt und verheißen hast. So segne deine Gemeinde, segne dein Israel, segne auch die Braut Israel und segne auch, aber auch alle Völker und Menschen, denn sie sind mit eingeschlossen in deinen Heilsplan. Und segne auch den Tag, geh noch mit uns, segne auch unser Volk, unsere Stadt, diese Stadt, unser Land, du mögest uns beistehen in deiner Gnade. Wir wollen für alle bitten und flehen, und solange wir noch da sind, Herr, wissen wir, dass noch nicht das letzte Ende gekommen ist. So warten wir auf dich und beten auch an dieser Stelle. Komme bald, Herr Jesus. Amen.